Deutschlandfunk, das war der Tag.
Finde ich ganz prima.
Oh, hat es geschafft.
Gott sei Dank, du bist ein prima Kerl.
Gute.
Wir sind nicht unbedingt die linken Wähler. Aber die Situation war jetzt so, dass das die einzig vernünftige Alternative war.
Ein guter Tag für Thüringen. Jedenfalls sind die Thüringer zufrieden. Nach dem politischen Fiasko vor 4 Wochen hat der Landtag heute Bodo Ramelow wieder zum Ministerpräsidenten gewählt. Dazu gleich unser Interview, und zwar mit dem Erfurter Politologen André Brodotz. Vorher berichten wir über die offizielle Trauerfeier für die Opfer des Hanau-Attentäters. Und später in der Sendung geht es unter anderem um die Corona-Epidemie in Deutschland und um die Flüchtlinge in Griechenland. Das und mehr bis Mitternacht. Heute mit Christine Heuer im Studio. Die Opfer waren keine Fremden, das war das Motto der Gedenkfeier für die Opfer von Hanau heute Abend. Genau 2 Wochen, nachdem ein Mann 9 Hanauer mit Migrationshintergrund und anschließend seine Mutter ermordet hat. In Hanau dabei heute Abend Angela Merkel und als Gedenkredner Frank-Walter Steinmeier. Ludger Fittkau berichtet.
Wo finde ich Trost?
Fassungslosigkeit herrscht darüber, dass nach so einer schrecklichen Tat Hass und Rassismus in unserer Gesellschaft und im Netz nicht aufgehört haben.
Das sagte bei der Trauerfeier für die Opfer der rassistischen Amokfahrt vom 19. Februar in Hanau Aya Kurtovic. Ihr 22 Jahre alter Bruder Hamza ist eines der Opfer.
Ich möchte hier keine einzelnen Beispiele nennen, um dem Hass keine Plattform zu geben. Deswegen habe ich eine Bitte an Sie alle. Sorgen Sie, sehr geehrte Politiker, dafür, dass die Umstände dieses schrecklichen Verbrechens restlos aufgeklärt und die entsprechenden Lehren daraus gezogen werden, damit sich so eine schreckliche Tat nicht wiederholen kann.
Enttäuschung über die Massenmedien auch bei Saida Hashemi, deren 21 Jahre alter Bruder Said Nessa ebenfalls unter den Opfern des rassistischen Anschlags war.
Enttäuscht darüber, dass die Medien und Nachrichtenportale unsere Trauer durch Falschmeldungen und Gerüchte störten. Dazu gehört die Behauptung, mein Bruder Said Nessa sei ein afghanischer Bürger gewesen. Er war schon immer ein deutscher Bürger, um genauer zu sein, ein Hanauer. Auch sein Autokennzeichen widmete er seiner Heimatstadt mit den Ziffern 454, die letzten 3 Ziffern der Postleitzahl von Hanau-Kesselstadt. Damit wollte er seine Verbundenheit für seine Heimatstadt Ausdruck verleihen. Denn das ist es, was er getan hat. Er hat die Stadt, in der er geboren wurde, und die Menschen, mit denen er aufgewachsen ist, sehr geliebt.
Said Nessa war Hanauer. Immer für die Menschen da, die seine Hilfe brauchten. Hamza hatte nach erfolgreicher Ausbildung gerade seinen ersten Job angetreten.
Auch die anderen Opfer charakterisierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kurz, aber eindrucksvoll.
Ferhat war Firmengründer und mochte Rapmusik. Mercedes war eine offene, lebensfrohe Frau, Mutter von 2 Kindern. Sedat besaß eine Bar, konnte keiner Fliege etwas zuleide tun. Gökhan war Maurer und arbeitete als Kellner und stand dazu kurz vor der Verlobung. Kaloyan unterstützte seine Familie, wo er nur konnte, und war Vater eines kleinen Sohnes. Viorel war Kurierfahrer, viel auf Achse, einzige Kind seiner Eltern. Und Fatih kam aus Regensburg und wollte sich gerade in Hanau selbstständig machen.
Für alle wird nun eine Gedenkstätte geschaffen werden. Das versprach der Hanauer Oberbürgermeister Klaus Kaminski.
Einer der Angehörigen hat in einem Fernsehbeitrag gesagt, er wünsche sich, dass in 10 Jahren nicht mehr der Name des Täters in Erinnerung ist, sondern die Namen der Opfer. Als Oberbürgermeister unserer Stadt verspreche ich Ihnen, dass diese Namen fortan unauslöschbar zum kollektiven Gedächtnis unserer Stadt gehören. Ich verspreche Ihnen, dass wir für die Ermordeten des 19. Februar eine Gedenkstätte errichten werden, damit deren Namen, damit deren Leiden, damit ihr Leiden, liebe Angehörige, niemals vergessen wird.
Was ist trauriger, als ich jetzt bin? Wieso sind wir leid?
Ludger Fittkaus Beitrag über die offizielle Trauerfeier für die Opfer in Hanau. Nicht nur in Thüringen war dieser Tag mit großer Spannung erwartet worden. Am Ende verlief die zweite Ministerpräsidentenwahl im Erfurter Landtag binnen 4 Wochen, dann aber weniger spektakulär, als viele es befürchtet hatten. Die CDU enthielt sich, die FDP stimmte gar nicht erst ab und die AfD griff nicht zu parlamentarischen Tricks, um die anderen Parteien vorzuführen. Im dritten Wahlgang reichten Bodo Ramelow dann die 42 rot-rot-grünen Stimmen. Nun hat Thüringen wieder einen Regierungschef für ein Jahr, dann soll neu gewählt werden. Henry Bernhard über den Tag in Erfurt.
Ich frage Sie, Herr Abgeordneter Ramelow, nehmen Sie die Wahl an?
Ja.
Dann darf ich Ihnen gratulieren.
Ramelow nahm die Gratulationen und Blumensträuße aller Fraktionen entgegen. Nur dem Chef der AfD, Björn Höcke, verweigerte er den Handschlag. In seiner ersten Ansprache verteidigte Ramelow diese Entscheidung.
Das kann man als ungehobelte Manieren betrachten. Aber das, Herr Möller, Sie sollten dazu ganz schweigen. Wer vor jeder Kamera, vor 4 Wochen in die Kamera, kurz nach der Wahl von Herrn Kemmerich, wer dann in jede Kamera sagt, man habe Herrn Kemmerich eine Falle gestellt, man habe Herrn Kemmerich auf eine Leimrute geschickt, wer so über die Wahl eines Verfassungsorgans spricht, der hat etwas zu klären. Und wenn Herr Höcke das in seiner Fraktion klärt und wenn ich deutlich vernehmen kann, dass die Demokratie im Vordergrund steht, dann bin ich bereit, auch Ihnen, Herr Höcke, die Hand zu geben, aber erst dann.
Der AfD-Chef Björn Höcke hatte sich in den ersten beiden Wahlgängen ebenfalls zur Wahl gestellt und erhielt jeweils die 21 Stimmen seiner Fraktion. Die Wahl Bodo Ramelows kommentierte er.
Die CDU hat ihm die Schlüssel zur Staatskanzlei in die Hand gedrückt, hat die Staatskanzlei aufgeschlossen. Das heißt, es gibt jetzt eine ganz große Koalition in Thüringen, eine neue SED ist entstanden. Die CDU wird jetzt in Erklärungsnöte geraten, in ganz grundsätzlicher Erklärungsnöte, die ihre Existenz gefährden kann, zumindest hier in Thüringen. Und ich denke, wir werden jetzt die Erosion der CDU als Volkspartei in Thüringen erleben.
In seiner kurzen Rede sprach Ramelow von der Krise als Chance, verschiedene politische Kräfte zusammenzuführen und auf den Verstand der Politiker vor Ort zu vertrauen. Ausdrücklich dankte er der CDU, über Auseinandersetzungen in der Bundespartei hinweg für Stabilität in Thüringen zu sorgen.
Und wir haben in den letzten 4 Wochen erlebt, dass sich viele in die Thüringer Belange eingemischt haben, die von Thüringen überhaupt keine Ahnung haben. Und ich glaube, es wäre gut, wenn man in der Bundesrepublik Deutschland im 30. Jahr der deutschen Einheit versteht, dass die Bonner Republik nicht mehr existiert.
Wenige Stunden vor der Ministerpräsidentenwahl hatten Linke, SPD, Grüne und CDU ein Protokoll unterzeichnet, der die 4 Parteien für ein knappes Jahr verpflichtet, gemeinsam einen Haushalt für 2021 zu verabschieden, Neuwahlen vorzubereiten und einige wichtige Projekte wie bessere Kommunalfinanzen und mehr Lehrer in den Schulen durch den Landtag zu bringen. Alle 4 Parteien dürfen nicht auf Mehrheiten mit der AfD spekulieren. Einen hohen Preis zahle die CDU damit für das Rauszögern der Neuwahlen bis April nächsten Jahres, findet Matthias Hay, Fraktionsvorsitzender der SPD.
Die CDU weiß ja, sie hat etwas unterzeichnet, das wir Stabilitätsmechanismus nennen, das aber stark nach Duldung oder Tolerierung riecht. Und sie weiß, wenn sie aus diesem Vertrag, so nenne ich das jetzt mal, vorzeitig aussteigen will, was dann kommt. Wir haben den Antrag auf Neuwahlen ja jederzeit in der Tasche, der dann wieder rausgezaubert werden kann. Und insoweit geht es auch für die CDU um sehr viel.
Die FDP-Fraktion Thomas Kemmerichs erklärte nach der Wahl Ramelows, dass Linke und AfD in den letzten Wochen der Demokratie Schaden zugefügt hätten.
Henry Bernhard aus Erfurt. Das Debakel von Thüringen hat bekanntlich auch die Bundespolitik mächtig durcheinandergewirbelt, mit immer noch nicht absehbaren Folgen. Die Berliner Reaktionen hat Angela Ulrich.
Dieser Handschlag, besser Nicht-Handschlag von Bodo Ramelow für Björn Höcke, der hat es bis nach Berlin geschafft.
Ich hätte ihm den Handschlag auch verweigert, obwohl ich es nicht einfach finde, weil wenn 2 Menschen voreinander stehen, dann ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber da stand jemand, der Faschist ist und der versucht hat, die Institutionen zu untergraben, der versucht zu spalten.
Dass der Thüringer AfD-Chef Höcke diesmal selbst angetreten war, nennt SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider anmaßend.
Herr Höcke hat den Thüringer Landtag benutzt als eine Bühne, um die Demokratie letztendlich in Misskredit zu bringen und zu diskreditieren. Dass er sich jetzt nochmal quasi als derjenige, der Bodo Ramelow gestellt hat, passt auch zu seiner Hybris. Aber zum Glück haben die Abgeordneten des Thüringer Landtags mal eine kluge Entscheidung getroffen.
FDP-Chef Lindner zollt Ramelow Respekt, auch wenn die liberalen Abgeordneten demonstrativ sitzen geblieben und den Ministerpräsidenten von der Linken nicht mitgewählt hatten. Dass Ramelow trotzdem in seiner Antrittsrede auf den FDP-Kurzzeitministerpräsidenten Kemmerich eingegangen war, war, sei demokratische Fairness gewesen, so Lindner. Kemmerich und seine Familie stehen wegen Anfeindungen unter Polizeischutz. Von der AfD hingegen kam Kritik am Kurs der Liberalen, so AfD-Fraktionschefin Alice Weidel.
Auch das ist ein Indikator dafür, dass sich die FDP auf die außerparlamentarische Opposition vorbereitet. Und im Übrigen ist dieses Verhalten auch eine Verhöhnung der eigenen Wähler.
Insgesamt herrscht im politischen Berlin Erleichterung, dass es in Thüringen jetzt mit Tagespolitik weitergehen kann. Endlich wieder eine Chance auf stabile Verhältnisse, sagt Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt. Und
Brücken bauen ist das, was in Thüringen jetzt wirklich angesagt ist. Und ich hoffe sehr, dass das in dieser Konstellation gelingt.
Und auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, beglückwünscht Ramelow. Der CDU-Politiker warnt aber auch, eine Minderheitsregierung sei keine einfache Sache. Das Wahlergebnis heraus. Herausfordernd. Deutschland kann von Thüringen lernen, heißt es von der Partei- und Fraktionsspitze der Linken, nämlich, dass die Rechte nicht gewinnt, wenn es eine echte solidarische Alternative gäbe.
Angela Ulrich mit Reaktionen auf Thüringen aus Berlin, und in Erfurt sind wir verbunden mit André Brodotz, Politologe an der Uni dort. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Bodo Ramelow ist wieder Ministerpräsident von Thüringen. Ist jetzt alles gut?
Ja, zumindest wird ein wenig der Fokus von Thüringen doch genommen werden in den nächsten Tagen. Die Frage, dass die CDU-Abgeordneten die Wahl eines Ministerpräsidenten der Linken doch zumindest zugelassen haben, die wird die CDU weiterverfolgen. Jetzt aber sicherlich in den nächsten Wochen mehr im Bund als hier im Land. Allerdings im Land, muss man sagen, ist man noch gar nicht so viel weiter. Man hat jetzt eine Minderheitsregierung ohne eine stabile Mehrheit im Parlament. Das Regieren wird also sehr schwer werden.
Kommen wir gleich darauf zu sprechen, auf die CDU und auf das Regieren auch. Aber ich bin total neugierig, was Sie zur AfD sagen. Wieso hat die heute nicht wieder getrickst?
Ich glaube, die AfD hat heute nicht getrickst, weil sie ja eigentlich auch beim letzten Mal nicht wirklich getrickst hat. Sie hat ja mit sehr offenen Karten gespielt, auch vor 4 Wochen. Sie hatte immer gesagt, sie würde jeden Kandidaten von CDU und FDP mitwählen, damit eben eine Mehrheit jenseits von Rot-Rot-Grün zustande kommt. Deswegen haben sie einen eigenen Kandidaten aufgeboten, als damals Kemmerich gesagt hat, er tritt an, nur aus diesem Grunde. Da musste man fest damit rechnen, und im Nachgang war das ja auch ganz offensichtlich, dass dann der FDP-Kandidat die Stimmen der AfD bekommt. Insofern würde ich sagen, sie ist beim ersten Mal gar nicht unbedingt getrickst.
Herr Brodotz, aber die AfD selber sagt ja, wir haben die anderen Parteien auf eine Leimrute gelockt. Also die nehmen das offenbar schon so wahr, dass ihnen da ein Coup gelungen ist vor 4 Wochen. Warum jetzt nicht wieder so ein ähnliches Verhalten? Die hätten ja versuchen können, mit ihrem Stimmverhalten im zweiten Wahlgang Bodo Ramelow noch einmal zu verhindern.
In der Tat hätten sie das tun können, und es gab ja auch unmittelbar nach der letzten Wahl aus Berlin von Herrn Gauland genau diese Vorschläge, dies jetzt zu tun. Aber ich glaube, die AfD ist auch strategisch genug, um zu wissen, dass sie damit ganz offensichtlich getrickst hätte. Und nicht nur getrickst, sondern sie hätte in diesem Fall auch die parlamentarischen Verfahren wirklich ad absurdum geführt. Und der Preis war ihr dann doch zu heiß. Sie konnte heute einen kleinen Preis gewinnen, indem sie die CDU vor sich hergetrieben hat. Und das ist ihr auch ganz gut gelungen.
Diese Szene, wo Herr Höcke Herrn Ramelow gratulieren möchte und der verweigert ihm den Handschlag. Wie haben Sie das erlebt? Ist das ein demokratisch angemessenes, gutes Verhalten?
Ja, wir haben ja schon die letzten 4 Wochen auch über diesen Blumenstrauß viel gesprochen. Jetzt wird man über diesen Handschlag sprechen. Es ist viel Symbolpolitik. Ich glaube, die Akteure waren sich jeweils sehr bewusst, dass hier Bilder gemacht werden für die nächsten Tage, die etwas demonstrieren sollen, was über diesen Akt hinausgeht. Man könnte sagen, unter Erwachsenen wäre eine Annahme einer Gratulation selbstverständlich. Man kann aber genauso gut nachvollziehen, wie Herr Ramelow das dann ja auch im Parlament noch betont hat, dass er das als keine ehrliche Gratulation sieht unter Demokraten und deswegen nicht bereit ist, diese anzunehmen, solange die AfD nicht aus der Perspektive von Bodo Ramelow wieder entsprechend demokratisch aufgestellt ist.
Die CDU, Sie haben es schon erwähnt, die hat heute alle Klippen umschifft. Kommt die Partei in Thüringen dann am Ende doch noch mit einem blauen Auge davon?
In Thüringen kommt sie jetzt erst einmal mit einem blauen Auge davon. Man muss ein bisschen sehen, wie lange dieses blaue Auge anhält. Das ist die Frage der Neuwahl im nächsten Jahr etwa, wie sehr dieses Auge noch nachwirkt. Aber man muss in Thüringen auch sehen, dass eben Mike Moring ja am Anfang der Woche nicht nur vom Fraktionsvorsitz zurückgetreten ist, sondern ja auch den Landesvorsitz niederlegt. Und wir werden im April auch eine Neuwahl des thüringischen Landesvorsitzes haben. Und da muss man noch einmal abwarten, wie sich die Partei dort positioniert. Es ist nicht auszuschließen, dass man eine Lösung sucht mit zwei verschiedenen Kandidaten, einer Fraktionsvorsitz, einer im Landesvorsitz, die, wie es so schön heißt, die Breite der Partei abbilden, die dann aber womöglich nicht mit einer Stimme sprechen und die dann die bisherigen Spannungen mit einer Öffnung nach links versus einer Öffnung nach rechts auf zwei Personen projizieren könnten.
Und das hilft, um sich zu erholen?
Ja, das hilft erst einmal, um den Laden ganz grob zusammenzuhalten. Um sich zu erholen, denke ich eher nicht. Ich glaube, ratsam wäre es für die CDU, eher einen Landesvorsitzenden zu suchen, der sich über die inhaltliche Ausrichtung mit dem neu gewählten Fraktionsvorsitzenden sehr, sehr einig ist, damit man dann auch geschlossen und geeint eine Strategie entwickeln kann. Aber der Landesverband ist eben in der Tat sehr gespalten, ob das tatsächlich gelingt, hier zwei Personen zu finden, neben dem gewählten Mario Vogt dann eben noch einen Vorsitzenden. Das scheint mir momentan doch sehr, sehr schwierig zu sein.
Müssen wir abwarten. Die FDP hat heute gar nicht erst mit abgestimmt. Ist das eigentlich ein kluger Schachzug oder ist das sowas wie ein politischer oder demokratischer Offenbarungseid?
Also in den ersten beiden Wahlgängen, als auf dem Wahlzettel man die Alternative hatte zwischen Herrn Ramelow und Herrn Höcke und der Enthaltung, wollte die FDP ja deutlich machen, dass sie gegen beide ist. Sie konnte auf diesem Zettel im Grunde nicht mit Nein stimmen, deswegen hat sie gar nicht an der Wahl teilgenommen. Das kann man ein Stück weit noch nachvollziehen. Im dritten Wahlgang allerdings, als nur noch ein Kandidat anstand und der Wahlzettel nur noch ein Ja für Herrn Ramelow oder ein Nein gegen Herrn Ramelow oder eine Enthaltung vorsah, hätte man teilnehmen können und dort Nein stimmen können. Warum das nicht gemacht wurde, ist mir sehr, sehr schleierhaft. Ein weiteres Problem aber muss man auch sagen, wir haben ja in Deutschland sogenannte parlamentarische Regierungssysteme. Das heißt, aus der Mitte des Parlaments wird die Regierung gewählt. Es ist also die erste Aufgabe eines neu gewählten Parlaments, eine neue Regierung zu wählen. Abgeordnete, die sich auf diese Art und Weise diesem ihnen von den Verfassungen aufgegebenen Auftrag entziehen, werden zumindest dem Geist der Verfassung nicht gerecht, auch wenn es verfassungsrechtlich sicherlich legal war.
Also die FDP hat sich noch kindischer angestellt als die CDU.
Wenn man das am späten Abend so sagen darf, würde ich das in der Tat so sagen.
Ich frag Sie ja nur, Herr Broders. Nun will Bodo Ramelow ein Jahr lang mit Hilfe von CDU und FDP regieren. Kann das gut gehen?
Ich bin da ehrlich gesagt sehr skeptisch. Das eine ist, dass man sich bisher auf sehr, sehr wenig geeinigt hat. Es gibt ein paar kleinere sogenannte Projekte, die in der Regel in der Verständigung darüber, wer mehr Geld bekommen soll, Schulen, Kommunen, in der Form bisher vorliegen. Man hat sich vorgenommen, zum Ende des Jahres einen gemeinsamen Haushalt zu verabschieden. Wie der aber aussehen soll, darüber gibt es wenig Gespräche, wenig Vorstellungen. Und das soll gelingen. Problematisch aber vor allen Dingen bis dorthin erscheint mir, das wechselseitige Versprechen, das man sich gegeben hat, dass keiner Anträge, die die AfD einbringt, sozusagen unterstützt an dieser Stelle. Das klingt auf den ersten Blick sehr stabil und so heißt es ja auch ein Stabilitätsmechanismus. Aber gerade für die CDU ist das meines Erachtens ein ganz, ganz dünnes Eis. Denn die AfD hat auch schon in der Vergangenheit sich in den Parteiprogrammen gerade der CDU bedient, die in die Parlamente eingebracht und dann musste die CDU gegen ihre eigenen Vorstellungen stimmen. Das liegt jetzt sowas von offensichtlich auf dem Tisch für das nächste halbe Jahr, dass alleine dadurch eine unglaubliche Instabilität und Spannung auch in dieses Parlament getragen wird, weswegen ich noch nicht sicher bin, ob wir wirklich erst im Frühjahr 2021, wie es verabredet ist, Neuwahlen haben, sondern vielleicht auch schon zum Ende dieses Jahres, wenn es nämlich vorher nicht gelungen ist, einen Haushalt zu verabschieden.
Und das könnte doch eigentlich der Linken sogar ganz recht sein. Die steht im Moment in den Umfragen ja sehr gut da. Und je schneller die Neuwahlen sind, umso eher hält sich dieser gute Wert. Oder ist das anders?
Das ist genau richtig. Und genau damit hat die Linke auch im Moment ein unglaubliches Disziplinierungsinstrument gegenüber der CDU in der Hand, weil ja bereits vom morgigen Tag an Herr Ramelow jederzeit die Vertrauensfrage stellen könnte. Und wenn er dann kein Vertrauen im Parlament bekäme, kämen wir sehr, sehr schnell zu Neuwahlen. Bisher war die Hürde für Neuwahlen immer noch sehr, sehr hoch. Man brauchte eine Zweidrittelmehrheit. Da hatte dann die CDU eine Sperrminorität. Die hat sie jetzt auch genutzt im Verhandeln dieses Abkommens. Aber mit der Wahl Ramelows ist im Grunde genau diese Veto-Position entfallen. Jetzt hat die Linke im Grunde das Heft des Handelns in der Hand, kann entweder die Politik so gestalten, dass die CDU sehr, sehr viele Kompromisse machen muss aus der Angst vor Neuwahlen, oder sie geht zügig in Neuwahlen, die momentan für sie in der Tat ein sehr, sehr gutes Ergebnis versprechen.
André Brodertz, Politologe an der Uni Erfurt. Haben Sie vielen Dank fürs Gespräch, Herr Brodertz.
Sehr gerne.
Und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Corona breitet sich weiter aus in Deutschland. Die Leipziger Buchmesse ist abgesagt. Nun wird die Hannover Messe verschoben. Und in Berlin hat Gesundheitsminister Jens Spahn auch heute wieder neue Maßnahmen gegen Covid-19 verkündet. Volker Fintermer mit den Einzelheiten.
262 bestätigte Infektionen, meldet das Robert-Koch-Institut heute Nachmittag, und bis auf Sachsen-Anhalt sind inzwischen alle Bundesländer betroffen. Und noch immer geht es in dieser Situation den Gesundheitsexperten darum, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Man müsse für Deutschland immer noch von einer Epidemie sprechen, betonte Gesundheitsminister Jens Spahn in seiner Regierungserklärung, zumal der Höhepunkt wohl noch nicht erreicht sei. Deshalb müsse die Ausbreitung weiter eingeschränkt werden. Dazu gehören auch die Absagen von Messen und anderen Großveranstaltungen.
Dabei gilt immer der Grundsatz, die Sicherheit der Bevölkerung geht im Zweifel vor, auch vor wirtschaftlichen Interessen.
Um eine mögliche Überlastung des Gesundheitssystems und da vor allem der Krankenhäuser zu vermeiden, sollen bei einer weiteren Ausbreitung schwere Krankheitsverläufe bevorzugt behandelt werden, was auch eine Rückstellung für andere, planbare Behandlungen und Operationen bedeuten könnte. Leichte Fälle der Infektion sollen eher zu Hause behandelt werden, um das System nicht zu überlasten.
Noch sind wir nicht an diesem Punkt. Niemand kann heute seriös sagen, wann er kommt. Aber mir ist wichtig, klar zu sagen, was kommen kann, damit wir alle darauf vorbereitet sind.
Spahn warnte aber auch vor übertriebenen Reaktionen der Bevölkerung, etwa im Blick auf die Hamsterkäufe und anderes mehr, was man da an persönlichen Vorsichtsmaßnahmen in den letzten Tagen erleben konnte, und forderte einen kühlen Kopf.
Mein Ziel ist, die Bürgerinnen und Bürger zu bestärken, nicht sie einfach zu beruhigen. Bleiben Sie weiter besonnen. Informieren Sie sich aus zuverlässigen Quellen wie infektionsschutz.de. Strafen Sie diejenigen, die versuchen, Angst- und Falschmeldungen zu verbreiten, mit Nichtbeachtung.
Gerade auf windige Geschäftemacher, die etwa Schutzmasken und anderes völlig überteuert anbieten, sollte man sich nicht einlassen. Um gerade für das medizinische Personal die notwendigen Hilfsmittel bereithalten zu können, hat das Wirtschaftsministerium nach einem Beschluss im Krisenstab heute ein Exportverbot für Atemmasken, Schutzanzüge und anderes mehr verhängt. Außerdem soll es vorübergehend eine zentrale Beschaffungsstelle des Bundes geben, um den Mangel schnell zu beheben. In der anschließenden Debatte im Bundestag warf nur die AfD der Bundesregierung politisches Versagen vor und forderte Grenzschließungen, um die Bürger zu schützen. Alle anderen Parteien begrüßten das Vorgehen der Bundesregierung. Die FDP forderte auch für die absehbaren wirtschaftlichen Folgen einen Krisenstab, um die Unternehmen etwa mit Sonderabschreibungen aufzufangen. Für die Linke ist die mangelnde Vorbereitung und Ausrüstung der Krankenhäuser ein weiterer Beleg für falsche Sparbemühungen im Gesundheitswesen. Am Nachmittag gab es noch ein weiteres Treffen von Jens Spahn mit den Gesundheitsministern der Länder. Danach wurde noch eine Entscheidung bekannt, um die Versorgungssituation mit Desinfektionsmitteln in den Apotheken zu verbessern.
Danach ist es möglich, Desinfektionsmittel zur Händedesinfektion für den privaten Gebrauch auch mit Industriealkohol herzustellen. Das Coronavirus ist alkoholsensibel und damit können eben dann auch in den Apotheken vor Ort leichter Desinfektionsmittel hergestellt werden.
Außerdem hat das Robert-Koch-Institut den Pandemieplan an die Anforderungen durch das Coronavirus angepasst und damit den Katalog der Verhaltensempfehlungen erweitert.
Volker Fintermer aus Berlin. Tränengas an der griechisch-türkischen Grenze, verheerende Zustände in den Aufnahmelagern in der Ägäis. Die Flüchtlingspolitik steht wieder mit großer Dringlichkeit auf der Agenda. In Berlin hat heute der Bundestag darüber debattiert, ob Deutschland im Alleingang Menschen in Not aufnehmen soll. Gudula Geuter hat zugehört.
Die Zustände in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln sind unhaltbar. Es muss etwas geschehen. Darin waren sich die Vertreter wohl fast aller Parteien einig. Nicht nur die Grüne Luise Amtsberg, Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, einer der Redner für die SPD im Bundestag, und Alexander Trom, CDU.
Wir reden hier von Frauen und Kindern, die schon den zweiten und dritten Wintern im Wurfzelten im Schlamm leben. Wir wissen von Ärzte ohne Grenzen, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union Rattenbisse und Infektionen wie sonst nur in Krisengebieten behandeln müssen, die immer mehr Kinder mit Suizidgedanken antreffen. Das ist, was wir ändern müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen, und zwar sofort.
Wie entwürdigend ist es, dass dort keine sanitären Anlagen sind, Kinder buchstäblich im Müll leben, meine Damen und Herren. Und das Schlimmste, den Kindern fehlt es am nötigsten an Schutz und Fürsorge. Und das sind die Schwächsten, meine Damen und Herren, die weder etwas für die Konflikte dieser Welt können, noch für die Entscheidungen ihrer Eltern, meine Damen und Herren.
Auch wir sehen die Not der Kinder und der Menschen dort und auch wir wollen helfen.
Nur was daraus folgt, ist umstritten, so umstritten, dass die Debatte hitzig wurde. Die Grünen wollen 5000 schutzbedürftige Flüchtlinge von den Inseln in Deutschland aufgenommen wissen und zusätzliches Resettlement aus der Türkei ermöglichen. Der CDU-Mann Trom widersprach.
Wenn wir dieses Signal senden, dann werden wir eine Flüchtlingswelle auslösen, die weit über das hinausgeht, das heute an der griechischen-türkischen Grenze zu erleben ist, weil wir schlichtweg falsche Hoffnungen wecken.
Mindestens seit der Weihnachtszeit bemüht sich die Bundesregierung, weitere Länder in Europa zu finden, die bereit sind, unbegleitete Minderjährige von den Inseln aufzunehmen. Vor dem Treffen der EU-Innenminister betonte am Mittag aber Horst Seehofers Sprecher Steve Alter ganz im Sinne Alexander Troms, dass jetzt dafür der falsche Zeitpunkt sei.
Dass es zunächst einmal darum geht, an der europäischen Außengrenze geordnete Verhältnisse herzustellen, weil das die Voraussetzung dafür ist, dass humanitäre Fragestellungen behandelt werden können.
Die Grünen leiteten Wasser auf die Mühlen von AfD und Rechtsextremisten, kritisierte der CDU-Redner. Und wie zur Antwort warnte der AfD-Abgeordnete Marc Bernhard vor Wohnungsknappheit und fügte mit Blick auf die Kommunen, die sich als sichere Häfen anbieten, hinzu.
Trotz dieser katastrophalen Lage fühlen sich rot-grüne Multikulti-Ideologen in über 120 deutschen Städten zur Rettung der Welt berufen.
Nicht übertreiben, mahnte dagegen der SPD-Mann Pistorius. Es gehe um die Aufnahme weniger besonders schutzbedürftiger Menschen und um keinen deutschen Alleingang. Inzwischen hätten sich weitere EU-Länder angeschlossen. Womit eher forscher auftrat als Eva Högel für die SPD-Fraktion, die betonte:
Es bedeutet für uns, und das drücken wir uns überhaupt nicht vor Verantwortung oder verschanzen uns hinter irgendwas, dass wir das tun müssen im Rahmen einer europäischen Lösung. Anders geht es nicht.
Solange Sie sich auf andere Staaten herausreden, wird es keine Lösung für die Betroffenen geben,
warnte Gregor Gysi für die Partei Die Linke. Deutschland warte nicht auf europäischen Konsens, sondern auf einige weitere willige Staaten, hatte der Sprecher des Innenministeriums zuvor betont. Und die Erwartungen auf schnelle Entscheidungen gedämpft.
Gudula Geuter, in Brüssel haben die EU-Innenminister heute ebenfalls über die Flüchtlinge in Griechenland und an Griechenlands Grenzen beraten und Athen, das sie abwehrt, den Rücken gestärkt. Malte Pieper.
Die Botschaft der Innenminister ist eine ziemlich eindeutige. Wir werden alles tun, um die Außengrenzen der EU zu sichern, heißt es. Mitglieder, die wie im Moment Griechenland unter massivem Druck stehen, könnten mit Unterstützung der anderen rechnen. Im Falle Griechenlands sind das hunderte Millionen Euro, Beamte der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex sowie technische Unterstützung, aber auch Medikamente, Zelte und Decken. Wesentlich weniger eindeutig sind die Innenminister dagegen bei einem anderen strittigen Punkt, wie man mit geflüchteten, unbegleiteten Kindern und Jugendlichen umgehen soll, die derzeit unter teils mehr schwierigen Bedingungen auf den griechischen Inseln leben müssen. Luxemburg kündigte überraschend an, bereits an diesem Donnerstag mit der Aufnahme von Minderjährigen zu beginnen. Auch Frankreich und Finnland erklärten, sie könnten sich ebenfalls vorstellen, minderjährige Jugendliche zu sich zu holen. EU-Innenkommissarin Johansson sprach von einer sehr guten Idee. Bundesinnenminister Seehofer trat dagegen demonstrativ auf die Bremse. Zunächst einmal müsse die Ordnung an der griechisch-türkischen Grenze wiederhergestellt werden, so der CSU-Politiker. Erst danach könne man humanitäre Fragen lösen. Damit Deutschland sich ebenfalls an der Aufnahme von unbegleiteten Minderjährigen beteiligen könne, sei es außerdem notwendig, dass auch eine gewisse Anzahl anderer Staaten mitmache. Bis wann eine Entscheidung fallen soll, ließ Seehofer offen.
Malte Pieper aus Brüssel. Und mit den Flüchtlingen beginnen heute um 23.38 Uhr auch unsere Kurzberichte. Karin Sens über die Lage an der griechisch-türkischen Grenze.
Die Türkei behauptet, griechische Grenzschützer hätten heute Vormittag einen Flüchtling in der türkischen Grenzregion Edirne erschossen. Auch ein Arzt eines Krankenhauses dort bestätigte, dass insgesamt 6 verletzte Patienten eingeliefert worden seien, davon 3 mit Schussverletzungen. Einer sei inzwischen gestorben. Ein Sprecher der Regierung in Athen dementierte das. Es handle sich um eine Falschmeldung. Präsident Erdogan warf Griechenland heute indirekt vor, sich nicht an die Menschenrechtskonvention zu halten. Es gebe Pushbacks, bei denen Flüchtlinge von der Grenze zurückgedrängt würden, Boote würden zerstochen und es werde auf Menschen geschossen, so Erdogan. Die Entscheidung, die Grenzen zu öffnen, entspreche dagegen durchaus internationalem Recht.
Wegen der Corona-Epidemie bei uns verhängt Israel ein Einreiseverbot gegen Deutsche. Tim Aßmann.
Die Regelung soll eine weitere Ausbreitung des Coronavirus in Israel verhindern und der Mitteilung zufolge in den nächsten Tagen umgesetzt werden. Genauere Angaben zum Beginn der Vorsichtsmaßnahme wurden nicht gemacht. Von dem Einreiseverbot sind nur diejenigen nicht betroffen, die sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben können, also zum Beispiel einen Wohnsitz oder Familienangehörige in Israel haben. Die Einreiseverbote sind nicht zeitlich befristet und gelten auch für Reisende aus Frankreich, Spanien, Österreich und der Schweiz. Zuvor hatten die israelischen Behörden ein solches Verbot schon für Reisende aus Italien ausgesprochen. Israelische Staatsbürger, die aus den betroffenen Ländern zurückkommen, dürfen einreisen und müssen sich dann in häusliche Quarantäne begeben. In Israel gab es bis zum Nachmittag 15 Krankheitsfälle, in denen das Coronavirus nachgewiesen wurde. Tausende Israelis sind in häuslicher Quarantäne.
Wegen der Corona-Epidemie in Italien werden in dem Land Schulen und Universitäten geschlossen. Lisa Weiß.
Es sei keine einfache Entscheidung gewesen, sagt Italiens Bildungsministerin Lucia Azzolina. Doch man habe sich dafür entschieden, als Vorsichtsmaßnahme die Schulen in ganz Italien zu schließen und bis zum 15. März geschlossen zu halten. Das Gleiche gilt auch für die Universitäten im Land. Man wolle alle Maßnahmen ergreifen, um das Virus einzudämmen oder wenigstens seine Verbreitung zu verhindern, so begründet Ministerpräsident Giuseppe Conte die Entscheidung. Man habe zwar ein effizientes Gesundheitssystem, das aber Gefahr laufe, überlastet zu werden, sagt Conte. Insgesamt sind in Italien nach Angaben des Zivilschutzes bisher über 100 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Über 3000 Menschen haben sich bisher infiziert. Die meisten Fälle gibt es immer noch in der Lombardei, der Emilia-Romagna und in Venetien. Allerdings sind in fast allen italienischen Regionen Corona-Fälle aufgetreten. Die ersten Corona-Patienten wurden Mitte, Ende Februar in der Lombardei behandelt. Experten vermuten aber mittlerweile, dass das Virus schon deutlich länger im Land ist.
Auch nach dem historischen Friedensschluss vom Samstag hat die US-Luftwaffe in Afghanistan Taliban-Stellungen bombardiert. Bernd Muschborowska.
Nachdem die Taliban in der südafghanischen Provinz Helmand einen afghanischen Militärposten angegriffen hatten, kamen die US-Streitkräfte mit Luftangriffen den Regierungstruppen zu Hilfe. Es habe sich um eine rein defensive Aktion gehandelt, teilte der Sprecher der US-Streitkräfte in Afghanistan, Sonny Leggett, über Twitter mit. Die USA fühlten sich dem Frieden verpflichtet, aber auch ihrer Verantwortung, die afghanischen Partner zu verteidigen, schrieb Leggett. Es war der erste US-Einsatz gegen die Taliban seit 11 Tagen. Bereits eine Woche vor der Vereinbarung von Doha hatten sich alle Seiten an die vereinbarte Phase reduzierter Gewalt gehalten. Während dieser Zeit gab es deutlich weniger militärische Zusammenstöße als sonst. Die USA hatten am Wochenende mit den Taliban eine Vereinbarung geschlossen, die den Weg zum Frieden in Afghanistan ebnen soll und darin den Abzug der US-Truppen innerhalb von 14 Monaten in Aussicht gestellt. Unmittelbar nach der Unterzeichnung kündigten die Taliban jedoch wieder Angriffe auf die afghanischen Streitkräfte an. Die Nicht-Angriffsvereinbarung gelte nur für die ausländischen Truppen, hieß es.
Bernd Muschborowska und wie immer an dieser Stelle die deutschen Börsendaten heute von Claudia Werle.
Dass die Ausbreitung des Coronavirus dazu führt, dass Firmen geschlossen und Lieferketten unterbrochen werden, mehr noch, dass ganze Branchen, ja die Wirtschaftsentwicklung insgesamt einen gewaltigen Dämpfer erhält. Nicht nur in einem Land, sondern das ist eine Entwicklung, die auf der ganzen Welt zu beobachten ist. Vor kurzem hätte sich das kaum jemand vorstellen können. Immerhin, der große Ausverkauf an der Börse scheint vorerst zumindest gestoppt. Der DAX beendet den Handel bei 12.127 Punkten. Das ist ein Plus von 1%. Gut zu wissen, dass die Notenbanken und Regierungen bereitstehen, einzugreifen und finanzielle Unterstützung bieten wollen, meint ein Händler. Die Ratingagentur Standard & Poor's hat unterdessen die Wachstumsprognose für die Eurozone für dieses Jahr halbiert. Die stockende Nachfrage aus dem Ausland und Engpässe bei den Lieferketten bremsen das Wachstum, heißt es zur Begründung. Zudem beginne nun auch die Binnennachfrage sich abzuschwächen und das nicht nur in Italien. Öl ist wieder teurer geworden. Viele Fachleute rechnen damit, dass die OPEC, also die Organisation erdölexportierender Länder, und die mit dieser Organisation verbundenen Staaten die Ölproduktion erneut herunterfahren werden. Wenn in vielen Ländern weniger produziert wird, dann wird auch weniger Öl verbraucht. Öl ist ja ein wichtiger Rohstoff und wird beim Transport gebraucht. Sinkt die Nachfrage, dann hat das auch Auswirkungen auf den Preis. Und da dürfte die OPEC gegensteuern wollen.
Und an der Wall Street, da schloss der Dow Jones 4,5% höher bei 27.090 Punkten. Der Nasdaq rückte 3,9% auf 9.018 Punkte vor. Die Europäische Kommission ist ganz zufrieden mit ihrem Klimaschutzgesetz. Europa soll der erste klimaneutrale Kontinent werden, und zwar bis 2050. Zur Vorstellung der Brüsseler Pläne hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Greta Thunberg eingeladen. Sie kam und übte scharfe Kritik. Paul Vorreiter berichtet.
Es ist das erste zentrale Gesetz, das Teil des europäischen grünen Deals der neuen EU-Kommission ist. Kommissionspräsidentin von der Leyen betonte, es komme zum richtigen Zeitpunkt, denn es gebe beim Klimaschutz keine Zeit mehr zu verlieren.
It is high time to act and this climate law will be our compass for the next 30 years and it will guide us every step on the way as we build a sustainable new growth model.
Das Gesetz sei der Kompass für die kommenden 30 Jahre, mit dem in der EU ein neues nachhaltiges Wachstumsmodell aufgebaut würde. Die EU verschreibt sich darin dem Ziel, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Das heißt, dass ab diesem Zeitpunkt alle Treibhausgase vermieden oder gespeichert werden müssen. Ab 2023 will die EU-Kommission die Länder auf ihrem Weg dahin kontrollieren. Entscheidende Phase soll aber ein Zielpfad ab 2030 sein. Alle 5 Jahre soll die EU-Kommission den Fortschritt überprüfen und, falls notwendig, Zwischenziele nochmal hochschrauben. Das soll im Schnellgang passieren. EU-Länder und Parlament haben dabei kein Mitsprache, sondern lediglich ein Widerspruchsrecht. Und mit Widerspruch darf gerechnet werden. Manche Länder wie Polen und Ungarn gehen die Klimaschutzambitionen ohnehin schon zu weit. Eine zentrale Frage, über die große Differenzen zwischen Parlament und Mitgliedsländern bestehen, lässt der Gesetzentwurf ebenso offen. Wie stark wird das bereits gesetzte Einsparziel für das Jahr 2030 nochmal nach oben korrigiert? Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte 50-55% anstelle der bereits beschlossenen 40% CO2-Reduktion in Aussicht gestellt, will das Ziel aber erst nach einer Folgenabschätzung im September festlegen. Viel zu spät, sagt eine Gruppe von 12 Ländern, unter ihnen Spanien, Niederlande und Österreich, die eine frühere Festlegung fordern. Auch um ein starkes Signal der EU als Klimaschutzvorreiter vor der UN-Konferenz im November in Glasgow zu senden. Die Bundesregierung hat dazu noch keine Position gefunden. Aber nicht nur einige Länder sind enttäuscht, allen voran auch die Umweltaktivistin Greta Thunberg.
I'm sorry, but this makes no sense at all. When your house is on fire, you don't wait a few more years to start putting it out. And yet, this is what the Commission are proposing today.
Wenn das Haus brennt, müsse man schließlich auch sofort löschen und nicht noch warten, sagte die 17-Jährige vor dem Umweltausschuss des Brüsseler Europaparlaments. Thunberg mahnte, es komme darauf an, jetzt Ziele zu schärfen für die nächsten Jahre. Die EU verabschiede sich mit ihrem Gesetzesentwurf vom Pariser Klimaabkommen, was die Erderwärmung auf maximal 2 Grad, besser noch 1,5 Grad, begrenzen will. Greta Thunbergs Auftritt unter stehendem Beifall im Europaparlament ließ die EU-Kommission zwar ein wenig grau aussehen, der für Klima zuständige Kommissionsvize Frans Timmermans nahm es aber locker.
She doesn't agree, that's fine. We're all striving to achieve the same goal. She has more ambition apparently, or she doesn't think that we can deliver, but I think we can.
Greta Thunberg sei ambitionierter, man wolle aber dasselbe erreichen und die EU könne liefern, auch wenn es die Umweltaktivistin bezweifelt. Doch wie viel von dem Gesetz übrig bleiben wird, ist noch unklar. Morgen bereits sprechen in Brüssel die EU-Umweltminister über den Vorschlag. Unterdessen kommt Druck nicht nur von Umweltverbänden, sondern auch aus der Wirtschaft. Der Bundesverband der deutschen Industrie kritisiert, es bleibe völlig offen, ob und mit welchen Instrumenten weitere Zielverschärfungen überhaupt erreicht werden könnten. Die möglichen Folgen einer Verschärfung der Ziele müssten in einem akribischen Verfahren zur Folgenabschätzung abgewogen werden.
Der Bericht von Paul Vorreiter aus Brüssel. Im Vorwahlkampf der US-Demokraten ist Joe Biden ein fulminantes Comeback gelungen. Barack Obamas früherer Vizepräsident hat am Super Tuesday deutlich mehr Staaten für sich gewonnen als sein parteiinterner Konkurrent, der linke Bernie Sanders. Jan Bösche meldet sich aus Washington.
Es war ein super Dienstag für Joe Biden. Der frühere Vizepräsident gewann überraschend eindeutig in der Mehrheit der Bundesstaaten. Und das, obwohl seine Kandidatur schon für tot erklärt worden war von der Presse und von Experten.
Just a few days ago, the press and the pundits had declared the campaign dead. And then came South Carolina, and they had something to say about it.
Und dann kam South Carolina, rief Biden seinen Anhängern zu. Biden hatte die Vorwahlen in South Carolina am Samstag haushoch gewonnen und damit eine Trendwende eingeleitet. Pete Buttigieg und Amy Klobuchar schieden aus dem Rennen aus und unterstützten Biden. Rückenwind, der ihm jetzt am Super Tuesday half. Das Rennen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur ist zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen geworden zwischen Biden und Bernie Sanders. Biden vertritt den moderaten Flügel der Partei, das Establishment. Der selbsternannte Sozialist Sanders steht für den progressiven Flügel.
We are not only taking on the corporate establishment, we're taking on the political establishment.
Sie nehmen es nicht nur mit dem Wirtschaftsestablishment auf, sondern auch mit dem politischen Establishment, versprach Sanders seinen Anhängern. Sanders mag klar hinter Biden liegen, wenn es um Bundesstaaten geht, aber entscheidend sind die Delegiertenstimmen. Hier kann Sanders noch zulegen, denn im Delegiertenstaaten Kalifornien sind noch nicht alle Stimmen ausgezählt. Enttäuschend war der Super Tuesday für Mike Bloomberg. Der Milliardär und frühere Bürgermeister von New York hatte hunderte Millionen Dollar ausgegeben für Werbung und Wahlkampfteams im ganzen Land. Allerdings beeindruckte das die Wähler nur wenig, im Gegenteil. Bloomberg musste sich gegen den Vorwurf wehren, er wolle die Nominierung kaufen. Beispiel Virginia. Bloomberg investierte allein in diesem Bundesstaat 12 Millionen Dollar in Fernsehwerbung, Biden nur 200.000 Dollar. Trotzdem gewann Biden hier klar. Bloomberg zog die Konsequenzen und stieg aus dem Rennen aus. Er sagte, sein Ziel sei es, Präsident Trump zu besiegen. Wenn er im Rennen bleibe, sei dieses Ziel in Gefahr. Nun unterstütze er Biden.
Jan Böscher aus Washington. Nach nur einem halben Jahr bekommt die Ukraine neue Minister und einen neuen Ministerpräsidenten. Die bisherige Regierung, sinniert Präsident Zelensky, habe alles Mögliche gemacht. Doch heute bräuchten die Ukrainer eine Regierung, die das Unmögliche macht. Der Beitrag von Florian Kellermann.
Der neue Ministerpräsident Denis Schmyhal ist bisher ein weitgehend unbeschriebenes Blatt in der ukrainischen Politik. Erst vor einem Monat wurde er zum Minister für Regionalentwicklung ernannt. Zuvor war er Gouverneur im westukrainischen Ivano-Frankivsk. Der 44-Jährige ist Wirtschaftswissenschaftler und gilt als guter Manager. Vor der Wahl im Parlament bezeichnete er es als seine wichtigste Aufgabe, die in den vergangenen Monaten zurückgegangene Industrieproduktion wieder zu steigern. Wir werden die Reformen und Projekte, die begonnen wurden, fortsetzen. Dazu gehört die Dezentralisierung. Dazu gehören Infrastrukturprojekte, die die Wirtschaft ankurbeln und so auch für Steuereinnahmen sorgen sollen. Wir planen günstige Kredite für kleine und mittlere Firmen. Wir werden die Digitalisierung von staatlichen Vorgängen fortsetzen und wir werden sehr bald eine Strategie zur wirtschaftlichen Entwicklung vorlegen. Anders als sein Vorgänger verzichtete Schmyhal auf große Worte. Der aus dem Amt geschiedene Oleksiy Honcharuk hatte ein enormes Wirtschaftswachstum angekündigt. Nun musste er nach nur 6 Monaten seinen Hut nehmen. Präsident Volodymyr Zelensky hatte Honcharuk aus dem Amt gedrängt. Das 42-jährige Staatsoberhaupt reagierte damit auf seine zuletzt deutlich fallenden Umfragewerte. Zelensky wurde im vergangenen Mai mit über 70% der Stimmen gewählt. 2 Gefangenenaustausche mit Russland brachten ihm viel Sympathie in der Bevölkerung. Doch die wirtschaftlichen Misserfolge lassen das Vertrauen zu ihm schrumpfen, ebenso die weiterhin allgegenwärtige Korruption. Dem neuen Regierungschef Schmyhal gab Zelensky mit auf den Weg. Wie lange sollen die Menschen noch warten, bis wir Resultate vorweisen können, wenigstens in den Korruptionsfällen, die am meisten Aufsehen erregen? Wir haben den Sieg über die Korruption versprochen. Bisher steht es noch nicht einmal unentschieden. Abzuwarten bleibt, wie sich die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds entwickelt, von dessen Krediten die Ukraine im Moment abhängig ist. Präsident Zelensky äußerte heute deutliche Kritik daran, dass internationale Experten zu großen Einfluss auf die Wirtschaftspolitik in der Ukraine hätten.
Florian Kellermann über die neue Regierung in der Ukraine. Und es ist Zeit für die Presseschau. Die hat Thorsten Gerald Schneiders mitgebracht ins Studio.
Das morgige Hauptthema darin ist nicht schwer zu erraten. Thüringen. Nach all dem Schaden, der seit Wochen angerichtet wird, ist die Wahl Ramelows zum Ministerpräsidenten wohl die beste Entscheidung, resümiert das Badische Tagblatt. Sie gibt Thüringen immerhin die Chance, sich wieder auf Sachthemen zu konzentrieren. Dieses Ergebnis hätte der Landtag früher haben können, wenn ein Minimum an politischem Verstand im Spiel gewesen wäre, wirft das Neue Deutschland ein. Die Thüringer Allgemeine zieht das Fazit: Die letzten Wochen haben die Menschen in Thüringen noch nie dagewesener Art und Weise verunsichert und enttäuscht. Und sie haben das Vertrauen in die Volksvertreter erschüttert. Die Ostthüringer Zeitung hat daher eine klare Forderung. Die Abgeordneten müssen jetzt endlich deutlich machen, dass sie nicht in einer spaßigen und unberechenbaren Unterhaltungsbude spielen, bei der es vor allem um Tricks und Kniffe geht. Die Rheinpfalz schenkt den Freien Demokraten nochmal einen ein. Das Verhalten der FDP war erneut inakzeptabel. Dass die Partei ihren Wählerauftrag ignoriert und die Ministerpräsidentenwahl boykottiert hat, war armselig. Wer solche Hasenfüße in seinen Reihen hat, braucht sich über das Erstarken der AfD nicht zu wundern. Das Darmstädter Echo kritisiert: Der bis 2021 erkaufte Burgfrieden wird vor allem die CDU noch lange beschäftigen. Sie bleibt nach dem Desaster in Thüringen bis auf Weiteres beschädigt. Ein simpler rhetorischer Rechtsruck, mit dem etwa ein Friedrich Merz flirtet, wird die Christdemokraten nicht aus diesem Dilemma befreien. Zeit Online sorgt sich um das große Ganze. Thüringen hat offenbart, wie schnell eine Demokratie wundgeschossen werden kann, wie schnell sie ihre Akteure überfordern kann. Ein paar Tricks, ein zum Schein aufgestellter AfD-Kandidat, ein paar Willfährige, die mal auf den Tisch hauen wollen, und auf einmal ist eine Art Staatsstreich passiert. Wer sagt denn, dass das nie wieder geschehen kann? Zu einem zweiten Thema, den Vorwahlen in den USA. Die Märkische Oder Zeitung ist überrascht. In atemberaubendem Tempo hat sich bei den Demokraten das Blatt gewendet. Nach seinem schwachen Abschneiden bei den ersten Vorwahlen glaubte kaum jemand daran, dass Ex-Vizepräsident Biden den Super Tuesday überstehen würde. Nun steht er als Favorit da. Die Mitteldeutsche Zeitung warnt: So verlockend die Obama-Nostalgie auf Bidens Kundgebungen ist, mit einer bloßen Retro-Show wird er Trump nicht aus dem Oval Office vertreiben können. Die Gefahr ist groß, befürchtet die Allgemeine Zeitung aus Mainz, dass Bernie Sanders, auch wenn er eigentlich keine Chance mehr hat, bis zuletzt kämpfen und einen Kandidaten Biden eben nicht vorbehaltlos unterstützen wird. Genauso war es im Fall Hillary Clinton, genau dies hat sie wertvolle Unterstützung und Stimmen gekostet. Trump kann derweil in aller Ruhe zuschauen, wie sich seine Gegner in den nächsten Wochen und Monaten zerfleischen.
Die Presseschau von und mit Thorsten Gerald Schneiders, und das war der Tag im Deutschlandfunk, zuletzt mit Christina Heuer im Studio. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.